Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 265. Vers der zweiten Sure, der Sure Barade.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladhina yunfiqun amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannah مثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung dieses Koranverses, der wie so manche andere ein aufschlussreiches Gleichnis beinhaltet. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wer sein Gut um des göttlichen Wohlgefallens willen und zur Entfaltung und Entwicklung seiner Seele hingibt, ist gleich einem auf einer Anhöhe befindlichen Garten, der reichlich Regen erhält und gute Früchte in üppigem Maße hervorbringt. Und fällt auch Regen nicht reichlich auf ihn hinab, so genügt ihm ein Leichter, um gute Früchte hervorzubringen. Gott sieht, was ihr tut.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastore.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Dienstag, dem 9. November 2021, gleich dem 18. Oban 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Der islamische Nobelpreis Al-Mustafa«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, mit Rückzug der USA aus Irak werden Frieden und Stabilität hergestellt. Amir Abdullahian, in Wiener Gesprächen muss Normalisierung der Handelsbeziehungen mit Iran erreicht werden. Überraschungsbesuch in Bagdad. Brigadegeneral Rouhani fordert Stabilität und Einheit im Irak. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Mit Rückzug der USA aus Irak werden Frieden und Stabilität hergestellt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums betonte, dass Frieden und Stabilität wiederhergestellt würden, wenn die USA aus dem Irak abzögen. Alle Länder müssen das irakische Recht respektieren und die USA müssen so schnell wie möglich dieses Land verlassen, um Sicherheit zu schaffen, sagte Said Radibzadeh am Montag bei seiner wöchentlichen Pressekonferenz mit lokalen und ausländischen Reportern auf eine Frage von Iran Press zu den jüngsten Sicherheitsentwicklungen im Irak. In Bezug auf das Telefonat des iranischen Außenministers Hossein Amir Abdullahian mit dem irakischen Außenminister Fuad Hossein ergänzte Radibzadeh: Alle Länder sollten der irakischen Regierung helfen, denn die Schaffung von Frieden und Stabilität in diesem Land erfordert Zusammenarbeit. Er kommentierte auch Äußerungen des US-Sicherheitsberaters Jake Sullivan, dass wenn Iran zum Atomabkommen JCPOA zurückkehrt, werden die USA auch zu diesem Abkommen zurückkehren, und fügte diesbezüglich hinzu, dass die USA wissen sollten, dass sie kein Mitglied des JCPOA sind und deshalb keine Forderungen an andere Mitglieder dieses Abkommens stellen könnten. Radibzadeh erklärte, Ali Boredikani, der iranische Vizeaußenminister für politische Angelegenheiten, wird in den kommenden Tagen die drei europäischen Länder Frankreich, Deutschland, Großbritannien und möglicherweise Spanien aufsuchen und dort über das Atomabkommen JCPOA sowie regionale Themen diskutieren und Meinungen austauschen. Des Weiteren hob der Sprecher des iranischen Außenministeriums hervor, wenn alle Verhandlungspartner mit der Position Irans übereinstimmen, einschließlich mit der vorrangigen Aufhebung der von den USA nach ihrem Austritt aus dem JCPOA verhängten Sanktionen gegen Iran, dann kann man sagen, dass die Verhandlungen auf dem richtigen Weg sind. Amir Abdullahian, in Wiener Gesprächen muss Normalisierung der Handelsbeziehungen mit Iran erreicht werden. Der Erfolg der Wiener Gespräche hängt von der Aufhebung aller Sanktionen, der Rückkehr aller Parteien zu ihren Verpflichtungen, der Bereitstellung der notwendigen Garantien für die Umsetzung der Verhandlungsergebnisse und der Überprüfung des Handelns der Gegenseite ab, sagte Hossein Amir Abdullahian am Montag bei einem Telefonat mit der britischen Außenministerin Liz Truss. Die Normalisierung der Handelsbeziehungen mit Iran war eine der Verpflichtungen der Gegenseite beim Atomabkommen JCPOA. Und dies muss in den Wiener Gesprächen vollständig erreicht werden, betonte er. Amir Abdullahian erinnerte auch an die alten Schulden der britischen Regierung gegenüber Iran, bezeichnete die Rückzahlung dieser Schulden als das Recht des iranischen Volkes und betonte die Notwendigkeit des sofortigen Handels Londons, um diese Schulden so schnell wie möglich zurückzuzahlen. Die britische Außenministerin äußerte sich zufrieden über die Bekanntgabe des Termins der gemeinsamen JCPOA-Kommission und rief die drei europäischen Länder auf, bei den Verhandlungen Fortschritte zu erzielen. Die Notwendigkeit, dem afghanischen Volk internationale humanitäre Hilfe zu leisten, sowie die Bildung einer integrativen Regierung in diesem Land, die katastrophale humanitäre Lage im Jemen und die Beendigung der Blockade dieses Landes, die Unterstützung der Stabilität im Libanon und die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Bahrain waren weitere Themen, auf die der iranische Außenminister bei diesem Telefongespräch mit der britischen Außenministerin hingewiesen hat. Überraschungsbesuch in Bagdad. Brigadegeneral Rouhani fordert Stabilität und Einheit im Irak. Der Kommandeur der Rotsbrigade der iranischen Revolutionsgarden, Sepah, Brigadegeneral Ismail Rouhani, hat bei einem Überraschungsbesuch in Bagdad nach dem gescheiterten Attentat auf den irakischen Ministerpräsidenten die Wahrung von Stabilität und Einheit im Irak gefordert. Laut einem am Montag veröffentlichten Bericht des libanesischen Nachrichtensenders Al-Mayadeen traf Brigadegeneral Rouhani am Montag in Bagdad mit dem irakischen Ministerpräsidenten Mustafa al-Kazemi, dem Präsidenten Barham Saleh und mehreren irakischen Ministern zusammen. Bei seinen Treffen sagte der iranische Kommandeur, der Irak müsse seine Stabilität stärken und die nationale Einheit bewahren. Brigadegeneral Rouhani betonte, wie wichtig es sei, Maßnahmen zu vermeiden, die die Sicherheit des Irak bedrohen. Der Kommandeur der Rotsbrigade der iranischen Revolutionsgarden hob auch die Notwendigkeit hervor, auf die Forderungen der irakischen Bevölkerung und derjenigen einzugehen, die gegen die Ergebnisse der jüngsten Parlamentsabstimmung des Landes protestierten. Er forderte ferner die Wiederherstellung von Ruhe im Irak nach den Spannungen in der politischen Arena und den Protesten mit Todesopfern aufgrund der Weigerung einiger politischer Blöcke, die Ergebnisse der Parlamentswahlen im Oktober anzuerkennen. Am vergangenen Sonntag gab es einen Anschlag durch eine mit Sprengstoff beladene Drohne auf Al-Kazemis Residenz in Bagdads stark befestigter grüne Zone. Der Angriff erfolgte zwei Tage nach Zusammenstößen am Eingang der grünen Zone, weil Proteste gegen die Ergebnisse der Parlamentswahl vom 10. Oktober 2021 im Irak. Iranische Armee warnte US-Militärdrohnen. Die iranische Armee hat zwei unbemannte US-Flugzeuge abgefangen, die in den Luftraum des Landes eingedrungen waren, und ihnen eindringliche Warnungen gegeben, sich von dem Gebiet fernzuhalten, indem sie massive Manöverübungen durchführt. Das Medienbüro des Manövers Zulfarar 1400 teilte am Dienstag in einer Erklärung mit, dass die US-Flugzeuge, darunter die Drohnen MQ-9 Reaper von General Atomics und Northrop Grumman, RQ-4 Global Hawk in die Fluginformationsregion des Landes und die Luftverteidigungszone Air Defense Identification Zone eingedrungen seien. Die US-Drohnen seien bereits kilometerweit vom integrierten iranischen Luftverteidigungsnetzwerk überwacht und schließlich von den Luftverteidigungskräften der Islamischen Republik Iran gewarnt worden, als sie versuchten, sich dem Übungsgebiet zu nähern. In dieser Erklärung hieß es weiter, die US-Drohnen seien daraufhin abgedreht und hätten die Region kurz darauf verlassen. Die iranischen Streitkräfte der Bodentruppe, der Marine, der Luftwaffe und der Luftverteidigung haben an den Übungen Zulfarar 1400 teilgenommen, die im östlichen Teil der strategischen Straße von Hormuz bis zur Nordspitze des Indischen Ozeans stattfand. Die zweitägige Militärübung begann am Sonntag. Iranische Verantwortungsträger haben wiederholt betont, dass die Islamische Republik nicht zögern wird, ihre Verteidigungsfähigkeiten auszubauen, wobei betont wurde, dass diese Fähigkeiten ausschließlich der Verteidigung dienen und niemals Gegenstand von Verhandlungen sein werden. WFP. 3 Millionen Menschen in Afghanistan stehen vor Hungersnot. Das Welternährungsprogramm WFP hat seine Besorgnis über die schlimme Lage in Afghanistan geäußert und erklärt, dass 3 Millionen Menschen in diesem Land von einer vollständigen Hungersnot bedroht sind. Das Welternährungsprogramm WFP teilte am Montag in seinem neuesten Bericht mit, dass mit 3 Millionen registrierten Menschen in Afghanistan die Zahl der Menschen, die weltweit von einer vollständigen Hungersnot betroffen sind, auf 45 Millionen gestiegen ist. Gleichzeitig hat das Welternährungsprogramm bekannt gegeben, dass 7 Milliarden Dollar benötigt werden, um die Hungersnöte in der Welt zu bekämpfen. Der Leiter des Welternährungsprogramms erklärte kürzlich, dass das afghanische Volk dringend humanitäre Hilfe benötige und das Land ohne Hilfen in eine große humanitäre Krise gerate. Dürre, Krieg, die Corona-Pandemie und die Wirtschaftskrise haben nach Angaben der Vereinten Nationen fast die Hälfte der afghanischen Bevölkerung in eine Hungerskrise gestürzt. Unterdessen sagte UN-Untergeneralsekretär Farhan Haq am Freitag, Afghanistan benötige eine 606 Millionen Dollar Hilfe für 11 Millionen Menschen in Afghanistan. Davon seien bisher 54% bereitgestellt worden. Russland hat angekündigt, aufgrund der kritischen Lage des afghanischen Volkes humanitäre Hilfen nach Afghanistan zu entsenden. Russlands Botschafter in Afghanistan, Dmitri Schirnov, sagte am Montag nach Angaben der Afghan Voice Agency, AVA, dass mit Sonderflügen große Sendungen humanitärer Hilfe nach Afghanistan geschickt werden. Außerdem gab er bekannt, dass ab November Flüge geplant sind, um afghanisch-russische Doppelstaatler von Afghanistan nach Russland zu bringen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 8 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 6 Grad, Mashhad 4 Grad, Isfahan 5 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandarabas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der UN-gestützte Prozess für die innere Aussöhnung in Syrien hat zuletzt einen Rückschlag erlitten. Israel bombardiert nach Belieben und ungestraft auch direkt am Stadtrand der syrischen Hauptstadt Damaskus. Die USA liefern wieder Unterstützung an den syrischen Zweig der kurdischen Terrororganisation PKK. Niemand bezweifelt, dass ein solcher Krieg ständig gefördert aus Israel geeignet wäre, die ganze Region anzuzünden. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, bietet im Gespräch mit Seyed Hidayatullah Shahrukni zahlreiche Einzelheiten und Hintergründe über das krasse westliche Fehlverhalten in Syrien. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Die Türkei war das Land, das bis zu kurz vor dem Beginn der Unruhen in Syrien eine enge Beziehung zu Präsident Assad unterhielt. Was hat den türkischen Präsidenten dazu veranlasst, diesen Kurs entscheidend zu ändern?
Ich denke, das war die Aggression gegen Syrien, die in der NATO besprochen war, an der sich alle beteiligt haben, auch Deutschland. Ich verweise auf den Beitrag, der vor Jahren erschienen ist, als in einem Bruch mit jeder deutschen Tradition der Chef des Bundesnachrichtendienstes öffentlich in einem langen Beitrag erklärt hat, dass der größte Einzelauftrag des Bundesnachrichtendienstes zur Aufklärung im Ausland in Syrien abgewickelt werde, auf syrischem Territorium. In Potsdam, da wo ich wohne, hat die Bundesregierung Merkel damals versucht, eine syrische Schattenregierung aufzubauen, weil man mit dem baldigen Sturz Assads gerechnet hat. Daraus wurde dann nichts. Also das sind die Themen und natürlich alle anderen, die Briten, Franzosen, alle kräftigen NATO-Staaten, mischen hier mit. Die Franzosen hatten teilweise 100 Elitetruppen in Ostsyrien an der Seite der amerikanischen Truppen stationiert. Das hat dann Gott sei Dank aufgehört, weitgehend. Also die Briten hatten ihre SAS-Sondertruppen in Syrien stehen. Also wir haben hier tatsächlich eine konzertierte NATO-Aktion gegen Syrien gesehen. Und das im Grunde genommen kann nur zeigen, wie schwach Europa ist, dass die Türkei tatsächlich Teil einer NATO-Operation geworden ist. Wir müssen uns ja daran erinnern, dass aus dem türkischen Territorium heraus massenhaft tatsächlich tausende CIA-Agenten über Jahre hin, praktisch seit Beginn dieses Jahrtausends, seit 2003, 4, 5, eingesickert sind in Syrien, haben sich dort Existenzen aufgebaut und mussten dann nach und nach, so wie sie entdeckt wurden, da abgeräumt werden, kann man nicht anders sagen. In einer Stadt, ich habe gerade den Namen vergessen, gab es einen CIA-Agenten, der hatte da einen riesigen, wie sagt man hier, einen Drogeriebetrieb sozusagen. Die haben also Spülmittel und andere Waren da vertickt und sind aufgefallen, als der Krieg auf syrischem Territorium schon begonnen hatte, dadurch, dass dieser kleine Laden eine Sicherheitstruppe von 50 Mann unterhielt. Und dann haben die syrischen Sicherheitskräfte eine Razzia gemacht in dieser, das war eine Ladenkette, in dem Hauptsitz, und fanden dann hinter den Wänden alles, was man zur Spionage braucht. Funkanlagen, Waffenausrüstungen und so weiter und so weiter. Sehr, sehr spannende Geschichte und nur eine von ganz vielen. Und das zeigt eben, dass es eine breite Operation war, der sich die türkische Regierung praktisch nicht entziehen konnte, weil sie als Nachbar- und Frontstaat sozusagen eine wichtige Funktion übernehmen sollte. Erdogan hat das getan. Und als er dann tatsächlich auch mit der NATO nicht mehr so gut stand und nicht mit Washington mehr so gut stand, weil er außenpolitisch zunehmend eigene Wege ging, hat er sich gesagt, na gut, wenn wir hier diese ganzen Leistungen erbringen und nehmen auch so viele Millionen syrische Flüchtlinge auf, die buchstäblich, ich will mal sagen, die innenpolitische Textur der Türkei angreifen, indem sie eine wahnsinnige Korruption dort einschleppen und vollkommen ungeordnete Verhältnisse. Ich war in der letzten Zeit ja auch mehrfach in der Türkei und hatte hier Gelegenheit, auch mit Syrern zu sprechen, die zum Teil tatsächlich auch sehr offen erzählt haben, wie die Dinge so gehen. Es gibt praktisch in der Türkei nichts mehr, was man mit genügend Geld als Syrer nicht kaufen kann. Es ist schon unglaublich, von Pässen bis zu Aufenthaltsrechten und so weiter und so weiter. Da ist also ein unglaubliches Geschäft im Gange. Und das destabilisiert die Türkei von innen. Das kann man nicht anders sagen. Macht die Türken unzufrieden, macht die Türken auch mit Erdogan unzufrieden. Keine Frage, auch das ist ein wichtiger Punkt, der jetzt inzwischen gegen ihn spricht. Und dann hat offenbar Erdogan beschlossen, gut, ich halte mich also mit syrischem Territorium schadlos für die Kosten, die das verursacht, hat dann tatsächlich auch syrische Verbündete aus den Milizen zu ungeheuerlichen Kosten eingesetzt, um in Nordafrika Dinge zu betreiben, die man da gerne betreiben möchte. Und das sind tatsächlich in Libyen, das sind tatsächlich schwierige Themen, die hier einfach Wellen schlagen. Wie immer ist es ja international und in der Geschichte so, wenn irgendwo mal der große Sumpf ausbricht, dann strahlt der aus, so lange, bis man ihn abstellt. Und da sehe ich im Moment halt leider Gottes, was die Türkei anbetrifft, wenig Chancen. Die Opposition, die auch CHP-geführte Opposition, hat erkennen lassen, dass sie sich aus Syrien zurückziehen würde. Aber ob sie das dann tatsächlich tut, das weiß man nicht. Wir wissen ja auch durch unsere Kanzlerin Merkel, dass Bevölkerungen kein Recht darauf haben, auch nicht die Deutsche, dass Wahlkampfversprechen in die Tat umgesetzt werden. Aber ich glaube, das ist eine internationale Krankheit, nicht wahr?
Herr Hosse, lassen Sie uns ein Stück weitergehen und auch Tendenzen sehen, die darauf hinauslaufen, Beziehungen zu Syrien, zum syrischen Präsidenten wieder zu normalisieren. Das sehen wir bei Iraker, das sehen wir auch bei einigen Scheichtumen im persischen Golf. In Jordanien gibt es auch Tendenz dazu. Wie würden Sie das beschreiben?
Das ist letztlich ein Anerkennen der Realität. Das zahlreich unterstützte Syrien kann offenbar vom Westen und seinen Milizen nicht umgedreht werden, sozusagen, kann nicht in den Gehorsam gezwungen werden. Das ist ein strategischer Punkt tatsächlich im Nahen Osten, der hier versucht wurde, vom Westen zu machen, nämlich den sogenannten arabischen Frühling oder auch CIA-Frühling oder wie man ihn nun nennen möchte, auch nach Syrien zu tragen. Und hier hat Russland als eine wichtige Macht in der großen Region um das Mittelmeer herum nicht mehr die Politik wie in Libyen weiterverfolgt, wo sie ja übrigens gegen den Protest des dortigen russischen Botschafters tatsächlich Libyen an die westliche Seite haben fallen lassen. Und das haben sie in Syrien zum Glück nicht getan und waren hier beratbar und haben tatsächlich darauf bestanden, dass sie ihre Basis, kann man sagen, ihren kleinen Hafen Tartus, der ein Reparaturhafen war, keine Basis, ausgebaut haben zu einer russischen Basis, haben die große Luftwaffenbasis Khmeimim aufgebaut. Und hier ist an allen klar geworden, allen Beteiligten, auch Washington nebenbei gesagt, auch Donald Trump, wir können nicht gegen Russland in Syrien vorgehen und glauben, wir könnten die Regierung stürzen und Russland würde zuschauen. Das ist nicht der Fall. Und wir haben eben auch eine neue Entwicklung insofern in diesen arabischen Hauptstädten, dass sie sich sagen, wir sind nicht dazu da, ausgedehnte und erfolglose Dummheiten des Westens in Syrien zu unterstützen. Wir schaffen hier regional unseren eigenen Betrieb. Und das ist ja immer ein Zeichen von Gesundung und nebenbei gesagt praktisch das Brandzeichen, die Marke der iranischen Außenpolitik, die immer gesagt hat, wir sollten unsere regionalen Konflikte auch regional lösen und dass sich das gegen Washingtons weltweiten Einfluss richtet, versteht sich natürlich von selbst. Aber dass eben arabische Länder wie auch Jordanien, die zum Teil sehr gehorsam sind gegenüber amerikanischen Wünschen, sich in dieser Weise tatsächlich von den USA entfernen, ist letztlich ein Rückschlag für die US-Politik, den man als Lektion nicht zu lernen bereit ist, bis heute nicht. Denn es ist natürlich so, man kann ja weltweit Einfluss ausüben, aber wenn man jeden Staat weltweit, in dem man Einfluss ausübt, in prekäre Situationen zwingt, wo er gegen seine eigenen Interessen in der Region vorgehen müsste, dann muss man sich nicht wundern, wenn man Einfluss verliert, auch wenn man militärisch vielleicht stark und bedrohlich bleibt. Das ist eine Situation, die wir hier tatsächlich haben. Und das kommt dann eben so weit, dass die US-Konvois mit Waffen und Material in zig Tonnen Höhe, von denen ich anfangs gesprochen hatte, inzwischen jetzt in den letzten Tagen von der russischen und der syrischen Luftwaffe mit erheblichem Einsatz, also Syrien setzt da inzwischen eigene MiG-29 ein zum Beispiel, überflogen werden. Und da wird dann den Konvoifahrern klar gemacht, ihr seid nicht mehr sicher mit euren Konvois hier. Kann sein, dass euch mal was auf den Kopf fällt. Das ist eine Machtdemonstration, der die USA in der Region im Moment gar nichts entgegensetzen können. Ein ganz schlechtes Zeichen, sodass ich eigentlich damit rechne, dass auch die Nachbarstaaten auf den Gedanken kommen, sie könnten immer weniger auf die US-Präsenz im Lande setzen, auch wenn Joe Biden sie wieder verstärkt und erhöht.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. In unserer letzten Sendung haben wir erwähnt, dass manche Dörfer in Nordiran als ökotouristische Zentren des Landes gelten. In der heutigen Sendung stellen wir Ihnen das Dorf Ziarat in der Provinz Golestan vor. Ein Dorf, das zu den 10 iranischen Dörfern gehört, die wertvolle historische Strukturen besitzen. Bleiben Sie also dran. Die Ortschaft Ziyarat liegt 1563 Meter über dem Meeresspiegel und 17 Kilometer südlich der Stadt Gurgaon zwischen zwei gebirgigen und mit Wald bedeckten Abhängen. Obwohl diese Gemeinde in der Nähe von Regionen mit gemäßigtem Klima liegt, hat sie im Sommer ein angenehmes und kühles Wetter und im Winter ist sie mit Schnee bedeckt, weshalb auch viele Touristen und Reisende die Ortschaft besuchen. Im Norden des Dorfes befindet sich das Tourismusgebiet Nahar Khoran. Höher gelegen gelangt man an Orte wie Darband Sar und Khumam Shahr. Östlich liegt Khaldare und im Westen befinden sich Edim, Mazukesh und Kamar Sar. Wasserfälle und hohe mit Wald bedeckte Berge gibt es im Süden der Region. Als touristische Attraktionen sind die Zwillingswasserfälle von Ziyarat, die Warmwasserquellen und der heilige Schrein von Imamzade Abdullah zu nennen. Das Dorf Ziyarat ist eine der ältesten Ortschaften von Gurgaon, die viele historische und natürliche Sehenswürdigkeiten hat. Angelegt wurde der Ort den Fluss Khaserut entlang. Auf der Waldseite und wegen der steilen Abhänge wurden dort keine Häuser mehr gebaut. Die Architektur der Bauten in diesem Dorf ist äußerst interessant und faszinierend. Die aus Lehm bedeckten Dächer, die Innenarchitektur und die Außenfassaden ziehen jeden Blick an sich. Einer der interessantesten Punkte der Dorfstruktur ist, dass der private Vorderhof der Häuser gleichzeitig als Gehsteig für Wege und Dorfstraßen gilt. Auf diesen Gehwegen sind ausgegrabene Öfen, Wasserbecken, Wasserhähne und Abstellkammern zu sehen. Mancherorts aber wurde diese Struktur wegen der Errichtung von stadtförmigen Häusern verändert. Früher mieteten die Touristen die Häuser von den Dorfbewohnern, heutzutage aber nehmen sie sich ein Zimmer in dem neu errichteten Hotel.
Gemäß letzter Statistiken im Jahr 2006 leben etwa 2000 Einwohner in Ziyarat. Wirtschaftlich stützt sich das Dorf auf Landwirtschaft und Viehzucht, während die Frauen neben verschiedenen anderen Handarbeiten auch noch eine Art Kelim, genannt Georgim, knüpfen. Da diese Ortschaft als ein Sommerquartier gilt und viele Touristen anzieht, hat dies auch großen Einfluss auf deren Wirtschaft. Die warme Wasserquelle, die im Süden des Dorfes und in der Nähe des Imamzade Abdullah liegt, ist die einzige Warmwasserquelle in der Provinz Golestan. Sie hat ein sauberes, reines und angenehm warmes Wasser ohne jeglichen Geschmack und Geruch. Laut Aussagen der Dorfbewohner ist das Wasser dieser Quelle beruhigend und kann zur Heilung von Hautkrankheiten sowie Gelenkschmerzen beitragen. Die Wasserquelle Ziyarat ist eine der natürlichen Sehenswürdigkeiten dieses Dorfes. Sie liegt 5 Kilometer südlich der gleichnamigen Gemeinde und 19 Kilometer entfernt von der Stadt Gurgaon. In diesem Ort gibt es 2 nebeneinander liegende Wasserfälle, die mit einer Höhe von 15 Metern in ein Wasserbecken fallen. Nahe den Wasserfällen gibt es überall kleine Wassertropfen und die Felsen der Region sind aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit mit Moos und Steinblumen bedeckt. Die schöne Naturlandschaft zieht immer wieder Touristen und Naturliebhaber an. Auf der östlichen Seite des Dorfes fließt ein Fluss durch die Gemeinde. Er beginnt in höheren Gebieten und hat eine Länge von 40 Kilometern. Die Stadt Gurgaon bezieht ihr Trinkwasser aus diesem Fluss. Die Ufer der Flüsse neben Bergen und Tälern sowie die Pflanzenbedeckung und die Wildnis der Region sind Teile der natürlichen Sehenswürdigkeiten von Ziyarat, zu denen auch die alte Moschee und das Mausoleum des Imams Hadis Abdullah gehören. Um in dieses Dorf zu gelangen, muss man durch Wälder und die schöne Gegend Nahar Khoran fahren. Nahar Khoran liegt 4 Kilometer südlich der Stadt Gurgaon und es besteht aus dichten Wäldern, die sich an der Hauptstraße und auch am Fluss entlang ziehen. Geografisch gesehen befindet sich Nahar Khoran zwischen 2 steilen Abhängen. Es herrscht dort ein äußerst angenehmes Klima. Jährlich wird der Ort von vielen Reisenden besucht, und es wurden auch mehrere Hotels und Villen dort errichtet. Die hohen Bäume dieses alten Waldes und die schöne Aussicht, aber auch diverse Anlagen, die für Touristen und Reisende geschaffen wurden, machen die Gegend zu einem angemessenen Vergnügungsort, der nicht nur von den Bewohnern der Provinz Golestan aufgesucht wird, sondern auch im Frühling und Sommer Reisende aus dem ganzen Land anzieht. Nach dem Ort Nahar Khoran beginnt eine kurvenreiche Strecke, die nach Ziyarat führt, das mitten im Wald und in der unberührten Natur liegt. Die letzte Wegstrecke muss man allerdings zu Fuß zurücklegen. Liebe Hörerfreunde, nun sind wir wieder einmal am Ende unseres Programms angelangt. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Majid Akhshabi mit dem Titel Ey Iran.
سایت امان آه ای لال زار من ای توفان سرشت تو شادم با بهشت تو چون با سرنوشت تو میماند تبار من در دلها جوانه ای بر لبها ترانه ای شوری عاشقانه ای نقشی جاودانه ای ای دریای بیکران در جانم فرو بریز از مستی پیانه ای از هستی نشانه
افتادم در آغوش تو ای خاک آسمانی، دلتنگم با اندوهت داد از غم نهانی، از خاکت برمیخیزم چون لاله های عاشق، با مهرت میپیوندم ای مغز مهربانی.
Also, höre Freunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Der islamische Nobelpreis al-Mustafa. Weiterhin guten Empfang. Seit einigen Zeit wird alle zwei Jahre der Al-Mustafa-Preis an herausragende Forscher und Wissenschaftler in der islamischen Welt vergeben. Dieser Preis ist eine islamische Parallele zum Nobelpreis und wurde nach dem Titel Mustafa, der Auserwählte des Propheten Friede sei mit ihm, benannt. Es handelt sich um die höchste Auszeichnung für Leistungen in Wissenschaft und Technik in der islamischen Welt. Die Entscheidung zur Verleihung dieses international angesehenen Preises für Innovationen, die das Leben der Menschen erleichtern, traf 2012 der Oberste Rat der Kulturrevolution der Islamischen Republik Iran. Dieses Jahr wurde der Preis am 21. Oktober zum vierten Mal vergeben. Die Verleihung des Al-Mustafa-Preises fand im Teheraner Wahdat-Saal statt, dem Saal der Einheit. Langfristig gesehen soll die Preisverleihung unter anderem zu einer Wiederbelebung der Glanzepoche für Wissenschaft und Technologie in der islamischen Welt und zu einer nachhaltigen Wirtschaft mit Wissensunternehmen für die muslimischen Gesellschaften beitragen. Die Stiftung für den Al-Mustafa-Preis ist keine staatliche Einrichtung. Sie will durch Verleihung dieses Preises an herausragende Gelehrte eine Zusammenarbeit und Verbindung zwischen den muslimischen Wissenschaftlern in aller Welt aufbauen. Die Verleihung des Preises fand einen sehr guten Widerhall unter den Wissenschaftlern der islamischen Welt. Hassan Zuhur, der wissenschaftliche Schriftführer der vierte Preisverleihungsrunde, sagte, dass in diesem Jahr die Verleihung des Al-Mustafa-Preises seitens fast 3.300 herausragenden Gelehrten von 850 verschiedenen wissenschaftlichen Zentren begrüßt wurde. Die Auswahl eines Kandidaten für den Al-Mustafa-Preis erfolgt als erstes aufgrund eines besonderen Werkes oder einer herausragenden Errungenschaft im Bereich der Theorie oder Anwendung, und an zweiter Stelle werden außerdem alle wissenschaftlichen Tätigkeiten oder Werke eines in Frage kommenden Anwärters in Wissenschaft oder Technologie von der Jury in Betracht gezogen. Eine Person kann sich nicht selber anmelden, sondern seine wissenschaftlichen Erfolge werden seitens eines Organs oder bekannter wissenschaftlicher Persönlichkeiten dem Sekretariat für die Preisverleihung vorgestellt. Die wissenschaftlich-kulturelle Bewegung des Al-Mustafa-Preises erhielt und erhält auf verschiedene Weise Unterstützung. So durch die Unterstützung von Künstlern für die Gründung eines Museums für die Al-Mustafa-Kunst, die Zusammenarbeit von Vertretern in verschiedenen Ländern und von über 200 Helfern im Ausland und die Finanzierung des Projektes seitens der Khadime al-Mustafa, Gemeinschaft der Diener Mustafas, in Form eines Fonds für die Preisverleihung. Der Schriftführer des Ausschusses für die Verleihungsstrategie sagte, man wolle im Rahmen dieser Gemeinschaft, die die Größten in Wissenschaft und Technologie der islamischen Welt unterstützt, so planen, dass die Probleme der islamischen Länder beseitigt werden können. Dies geschehe im Rahmen des Erfahrungsaustausches und in Zusammenarbeit von 14 wissenschaftlichen und technologischen Zentren im Iran. Die Al-Mustafa-Stiftung für Wissenschaft und Technologie hat ein Netzwerk aufgestellt, an dem fast 6.500 Wissenschaftler aus 50 Ländern teilnehmen und bei dem ein Austausch mit 910 renommierten internationalen Zentren stattfindet. Im Rahmen ihres Projektes finden Lehrgänge und Lehrwerkstätten statt und werden Gelegenheiten zur Forschung angeboten. Bislang fanden bereits 13 Runden von wissenschaftlichen und technologischen Seminaren in 4 islamischen Ländern statt. In diesem Jahr wurden im medizinischen Bereich und im Bereich organische Chemie 5 Größen aus islamischen Ländern als Preisträger vorgestellt. Es waren Professor Kamran Wafa aus Iran. Er hat einen Lehrstuhl für Physik an der Harvard University und erhielt den Al-Mustafa-Preis für seine F-Theorie im Zusammenhang mit hypothetischen physikalischen Modellen. Professor Zahid Hassan aus Bangladesch. Er lehrt an der Princeton University. Ihm wurde der Al-Mustafa-Preis für sein Werk über Weyl-Fermion-Halbmetalle auf dem Gebiet Teilchenphysik verliehen. Professor Yahya Tilati aus Marokko. Er lehrt an der Mohammed Al-Khamis-Universität und ist auf dem Gebiet der Beobachtung der Lichtstreuung und der Suche nach magnetischen Monopolen tätig. Professor Mohammed Sa'er aus dem Libanon. Er ist Dozent für Medizin und Immunologie an der Amerikanischen Universität in Beirut und arbeitet an neuen Behandlungsmethoden für bessere Ergebnisse bei Nieren- und Herztransplantaten. Professor Mohammad Iqbal Chudari aus Pakistan. Er leitet das Internationale Zentrum für Chemische und Biologische Wissenschaften, ICCBS, der Universität Karachi. Ihm wurde wegen der Entdeckung hochinteressanter Moleküle für therapeutische Anwendung der Al-Mustafa-Preis auf dem Gebiet der Biochemie verliehen. In diesem Jahr wurde im Bereich der Nanotechnologie und Biotechnik kein Kandidat aus islamischen Ländern für den Al-Mustafa-Preis ausgewählt. Professor Kamran Wafa, der Begründer der F-Theorie, ist wegen seiner Errungenschaften in der String-Theorie weltbekannt. Er ist der Ansicht, dass die String-Theorie die elementarste Theorie ist, obwohl sich noch nicht sagen lässt, ob es die endgültige Theorie sein wird. Er spendete seinen $500.000-Preis dem Iran für die Sache der Grundwissenschaften und sagte, »Ich sehe viele Faktoren, die mein Interesse an der Wissenschaft bewirkt haben.« Und ein wichtiger Teil davon betrifft die 17 Jahre, die ich im Iran gelebt habe. Das Wiedersehen mit Iran erinnert mich an die damalige schöne Zeit. Die herzliche Atmosphäre in der Familie und die tiefe Wirkung der iranischen Kultur haben sehr zu meinem Erfolg beitragen. Mein Weiterkommen beim Lernen als Heranwachsender habe ich der Al-Bors-Schule und ihrem selbstlosen Leiter Dr. Mujtahidi zu verdanken, der eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, mich auf den Weg zur Wissenschaft zu bringen. Danach bin ich durch Präsenz in einem günstigen wissenschaftlichen Milieu wie das der MIT und Christian University mit der modernen Mathematik und Physik vertraut geworden und setze nun schon seit 35 Jahren meine Forschungsarbeiten an der Harvard-Universität fort. Professor war vorbildlich in seinen Ausführungen die Weiterentwicklung der Wissenschaft mit dem Wachstum von Pflanzen. Er sagte, genauso wie die Schaffung eines geeigneten Milieus wie Boden, Wasser und ausreichendes Licht das Einzige ist, was wir für das Wachstum von Pflanzen tun, und der Rest ist Wachstum, an dem Potenzial der Pflanze selber liegt, muss für das Gedeihen der Wissenschaft ein geeignetes Milieu für die Entfaltung der Talente geschaffen werden. Das geeignete Milieu ist der wichtigste Schritt für die Weiterentwicklung der Wissenschaft. Geeignete Schritte sind hierbei, dass den wissenschaftlichen Unternehmungen Wert beigemessen werden und den jungen Kräften Spielraum zum Streben nach Wissen als ein Beruf und Schaffung von Erleichterungen im Leben gegeben wird. Dieser Gewinner des Al-Mustafa-Preises 2021 erklärte, die Prämie schenke ich der Stiftung für die Unterstützung der Grundwissenschaften, welche gerade von meinen Mitarbeitern gegründet wird, damit diesem Startkapital weitere Investitionen in die Grundwissenschaften im Iran und den Nachbarstaaten folgen. Am Rande der vierten Preisverleihung des Al-Mustafa-Preises sagte Professor Kamran Wafer vor den Reportern weiter, ein Viertel der Weltbevölkerung sind Muslime, aber leider gehört den Muslimen weniger als ein Viertel der Wissenschaft. Unterdessen ist die Wissenschaft der muslimischen Gemeinschaft nicht fremd und es ist noch nicht so lange her, dass die islamischen Länder eine goldene Epoche der Wissenschaft erlebt haben und wir zu der Zeit berühmte Wissenschaftler im Iran hatten. Dies zeigt, dass die Wissenschaft eng zu unserer Gesellschaft gehören kann. Ich hoffe, dass dank der Anstrengungen von Wissenschaftlern, die in den islamischen Ländern leben, diese Lücke ausgefüllt wird und die Muslime wissenschaftlich auf das Niveau der restlichen Welt gelangen. Mohammad Zohid Hassan, Physikprofessor an der Universität Princeton, sagte über den Beginn seines Interesses an der Wissenschaft, mein Vater brachte mir ein Gestein von einem Korallenriff und ich war erstaunt darüber, wie schön es aussah und dass so etwas im Ozean entstehen kann. Ein weiteres Ereignis, welches mich zum Staunen brachte, war unsere Reise an die Küsten von Bengalen. Auf dieser Reise wollte ich einen größeren Teil des Ozeans sehen. Ich reiste zum Indischen Ozean und sah dort einen größeren Teil des Meeres. Das nächste Ereignis bestand darin, dass meine Mutter einen Kompass kaufte. Ich sah, dass die Kompassnadel immer in einer bestimmten Richtung stehen bleibt und begriff, dass es auf der Welt verborgene Kräfte und Dinge gibt, die wir nicht sehen, die jedoch unsere Welt steuern und beeinflussen. Professor Zohid Hassan fährt fort. Ich fand es spannend festzustellen, dass es eine größere Welt gibt, und dass die Wissenschaftler Untersuchungen an dieser größeren Welt und an den unbekannten Dingen im Ozean oder an den Korallenriffen betreiben. Aus meiner Sicht ist Wissenschaft eine Methode, um die Rätsel und Geheimnisse der Welt zu verstehen. Ich bin Wissenschaftler geworden, um die Welt zu verstehen. Der Al-Mustafa-Preis wurde den Gewinn von Minister für Wissenschaft, Forschung und Technologie, Ali Akbar Solehi, im Beisein von Surina Satari, dem Leiter der Nationalen Elitenstiftung und renommierten Wissenschaftler verliehen. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.